Die Kinotipps bei Detektor FM mit Anna Wollner.
Ein Mann auf der Suche nach sich selbst, zwei Männer kämpfen ums Rausbringen eines Buchs und die Ninja Turtles. Das sind die drei Filme, die Anna Wollner für uns zerlegt heute oder hoch in den Himmel lobt. Mal sehen. Hallo Anna.
Hallo Thibaut.
Jason Bourne heißt der erste Film und darin weiß Matt Damon endlich, wer er ist. Er erinnert sich endlich an alles, also das meint er zumindest. Wenn das wahr wäre, bräuchte es ja diesen Film nicht, oder? Braucht es überhaupt diesen x-ten Teil der Bourne-Reihe?
Es ist der vierte bzw. fünfte Teil, der vierte mit Matt Damon und der fünfte dieses Bourne-Franchises, was eigentlich, wenn man ehrlich ist, gar nicht so ein richtiges Franchise ist, sondern eine Wiederbelebung des Spionage-Thrillers. Wir erinnern uns, 2002 war der erste, als Matt Damon als Jason Bourne von einem Fischkutter aufgewacht ist und als CIA-Agent einfach nicht mehr wusste, wer er ist, wo er herkommt. Und dann drei Filme Zeit hat er, das rauszufinden. Er weiß es jetzt zwar, aber er weiß immer noch nicht so richtig, wie er in die Situation gekommen ist. Und er findet Daten, die darauf hinweisen, dass sein Vater damit zu tun hat, das aber nur am Rande, denn es gab natürlich eine 10-jährige Pause. Zwischendrin hat Jeremy Renner zwar noch in einem Bourne-Film mitgespielt, aber da waren weder Doug Liman noch Paul Greengrass als Regisseure dabei. Und was Matt Damon und Paul Greengrass hier jetzt in diesem neuen vierten Jason Bourne-Abenteuer ja aus dem Hut zaubern, möchte ich fast sagen, das hat mich schon beeindruckt, weil sie es wirklich schaffen, nochmal eine neue Ebene zu finden. Matt Damon hat auch selbst im Interview erzählt, der letzte Film, da war Bush noch Präsident, da gab es noch keine Finanzkrise, da gab es noch keine Flüchtlingskrise, da gab es gefühlt noch nicht mal Handys oder das Internet. Und das greift der Film jetzt alles auf. Also es ist ein Agenten-Thriller, der zu Teilen im Internet spielt, beziehungsweise es geht um Cyberterrorismus, es geht um Datenklau, es geht um eine Verschwörung innerhalb der CIA mit einem großen sozialen Netzwerk, das natürlich an Facebook angelehnt ist. Und wie Matt Damon als Jason Bourne hier als schweigender Agent ja mehr oder weniger durch große Metropolen sich treiben lässt, der Film beginnt brandaktuell mit einer Verfolgungsjagd durch Athen in Griechenland, eine Demo gegen den Sparkurs der Regierung, in der es zu Ausschreitungen kommt. Und diese Ausschreitung macht Matt Damon als Jason Bourne sich zunutze, um unerkannt unter dem Radar des CIA eben Daten auszutauschen etc. Und das ist schon alles sehr, sehr gut gemacht. Ich hätte auch nicht für möglich gehalten, das mal sagen zu müssen, aber von den großen Blockbustern, die in diesem Sommer ins Kino gekommen sind, ist Jason Bourne für mich mit der Beste.
Gewinnt der Film dadurch, dass Matt Damon jetzt wieder dabei ist, oder ist er eigentlich austauschbar und das ist nur, weil die Story so gut ist, dass der Film jetzt so gut ist?
Matt Damon hat Jason Bourne schon viel hinzuzufügen. Natürlich ist er ein Charakter, der nicht spricht. Ich glaube, das sind 25 oder 26 Sätze im ganzen Film. Aber er hat diese gedrungene Physis und er hat an seiner Seite natürlich auch noch andere Schauspieler, die ihn unterstützen. Tommy Lee Jones, der den CIA-Chef spielt, Alicia Vikander, die ja mehr oder weniger gerade so ein bisschen das intellektuelle It-Girl von Hollywood ist, dieses Jahr ausgezeichnet mit einem Oscar für The Danish Girl, die als ja moderne Internetagentin eben nicht die Fäuste bzw. irgendwelche Pistolen als Waffe benutzt, sondern eben die Tastatur und den Computer. Und der Film führt uns schon ganz gut vor Augen, wie es sich anfühlen könnte mit der staatlichen Überwachung von Daten etc. Wir sehen also die ganze Zeit Menschen, die auf Monitore starren und wie auf diesen Monitoren irgendwelche Menschen über Gesichtserkennungssoftwares etc. erkannt und ausfindig gemacht werden. Das wirkt alles ein bisschen natürlich übertrieben und fiktiv, ist es am Ende aber vielleicht gar nicht. Und deswegen bekommt der Film nochmal so eine politische Brisanz, die eine richtige Wohltat ist.
Genius heißt der zweite Film mit Colin Firth und Jude Law. Firth ist Lektor, Law ist Romanautor. Und ich habe das so verstanden, das eigentliche Genie ist der Lektor und nicht der Autor, oder?
Genau, also dieses Wort Genius, das bezieht sich hier tatsächlich auf Maxwell Perkins, einen Lektor, der im New York der 20er in der intellektuellen Szene Größen wie Fitzgerald, wie Hemingway entdeckt und lektoriert hat. Eines Tages steht ein junger Mann bei ihm im Büro, weil so jung ist er auch nicht mehr, gespielt von Jude Law, eben Thomas Wolfe, und haut ihm mehr oder weniger einen Karton voller beschriebener Blätter auf den Tisch und sagt, hier ist mein Buch, alle anderen New Yorker Verlage haben mich schon abgelehnt, hast du eventuell Interesse, mich zu verlegen und vor allem auch zu lektorieren? Und zwischen den beiden entspinnt ein wahrer Kampf um die Worte, um einzelne Satzzeichen, um ganze Abschnitte dieses Romans und der anderen noch weiterer Werke von Thomas Wolfe. Und es ist natürlich ein Film, der sich auf die Beziehung zweier Genies bzw. zweier Menschen, die mit einem unglaublich scharfen Geist belegt sind, kümmert. Also einmal eben dieser Lektor, der wirklich um jedes Wort ringt, und dann auch Jude Law als ja fast schon Besessener, als Wahnsinniger, aber auch als Lebemann, der an den Kühlschrank gelehnt Manuskriptseiten nach Manuskriptseiten mit Inhalt füllt, und dann auf der anderen Seite eben Maxwell Perkins, der aus diesen Tausenden von Seiten versucht, ein paar Hunderte zu machen, damit es überhaupt in Buchform rauskommt, der auch, und das ist so ein bisschen das, ja, das Interessanteste an dem Film, der sich doch so ein bisschen verliert und an einigen Stellen natürlich sehr, sehr hölzern wirkt, weil es immer das Problem ist, wie bilde ich Schriftsteller, beziehungsweise wie bilde ich das geschriebene Wort in einem Film ab, ohne eine Literaturverfilmung zu sein, wenn er hier sich darauf besinnt, auf das, was alle machen, dass man dann einfach mal irgendwie klappernde Schreibmaschinen zeigt, etc. Aber dieser Maxwell Perkins ist einfach eine unglaublich spannende Figur und wird von Colin Firth auch sehr, sehr gut interpretiert. Er trägt die ganze Zeit einen Hut, hat so etwas Unnahbares. Perkins war schwerhörig und hat sich hinter diesem Hut immer so ein bisschen versteckt und ihn benutzt, um einfach eine bessere Akustik zu kriegen. Und es ist einfach dieser Mann, der tagsüber in verrauchten Büros sitzt und sich um Wörter kümmert und abends zurück in die Vorstadt-Idylle zu seiner Familie fährt, die mit dem, was er macht, so gar nichts anfangen kann und auch aus diesem New Yorker intellektuellen Leben nicht so viel zieht, wie eben die Autoren, um die er sich gekümmert hat. Also ein Mann, der im Hintergrund die Fäden gezogen hat, der hier ein filmisches Denkmal bekommt. Allein aufgrund der Biografie von Perkins ist dieser Film spannend. Colin Firth und Jude Law haben mich beide nicht hundertprozentig überzeugt. Es ist jetzt kein Film, bei dem ich unbedingt sagen müsste, deswegen muss man ins Kino reingehen. Er lief auf der Berlinale in diesem Jahr. Und da lief ja vor allem Star Power, Nicole Kidman ist noch in einer Nebenrolle zu sehen. Und wenn die Stars oder die Namen der Besetzung das Beste am Film sind, spricht das nicht immer unbedingt für einen Kinobesuch.
Als ich heute Morgen erfahren habe, über welche Filme wir heute miteinander sprechen, Anna, da hatte ich so einen Flashback. Ich habe mich an meine Kindheit erinnert. Ich habe immer mal wieder die Ninja Turtles als Zeichentrickserie angeschaut. Du auch?
Ich auch. Ich habe sogar, bei mir ging es noch weiter, ich habe nur die Serie geguckt, ich hatte sogar so kleine Actionfiguren, die ich irgendwann mal auf dem Flohmarkt für 50 Pfennig gekriegt habe und habe also im Kinderzimmer selbst sogar die Turtles nachgespielt.
Ist das der Grund, weshalb du jetzt diesen Kinofilm Teenage Mutant Ninja Turtles unbedingt anschauen und besprechen wolltest?
Nein, ich möchte ihn eher unbedingt drüber sprechen, um ausdrücklich davor zu warnen. Das ist der zweite Film eines Reboots mit Megan Fox in der Hauptrolle, nicht als Ninja Turtle natürlich, sondern als menschlicher Sidekick, die vollbusig durchs Bild laufen darf. Vor 2 Jahren war das, glaube ich, da gab es den ersten Film von diesem Reboot, produziert von Michael Bay. Und wenn dieser Name fällt, weiß man natürlich sofort, in welche Richtung es geht. Es ist ein, ja, Effekt, es ist noch nicht mal ein Effektefeuerwerk. Es ist ein Actionfeuerwerk in New York mit einer so absolut hanebüchenen Geschichte. Das Beste an diesem Film sind tatsächlich die 4 Schildkröten oder wie sie aussehen, weil das einfach besser ist als früher in den 80ern. Aber dieser Film lebt ein bisschen diesen Trash-Faktor, dieses übertriebene Action-Film-Gehabe der 80er, nur dass es halt eben auf Hochglanz gemacht ist. Aber es ist ein Reboot, vor dem ich wirklich nur ausdrücklich warnen kann. Der macht noch nicht mal Spaß. Da ist das Wort Trash-Beleidigung, also das fürs Wort Trash, es ist einfach nur, es ist schlecht, es ist billig, es ist albern, es macht überhaupt keinen Spaß und ist deswegen für mich so ein bisschen die Gurke der Woche.
Also dann lieber die Plastikfiguren rausholen, statt sich diesen Film anzuschauen.
Hätte ich es getan, hätte ich mehr Spaß gehabt, als ins Kino zu gehen.
Vielen Dank, Anna Wollner.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.